Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit diesen Themen: Corona-Hilfen für Ausbildungsbetriebe. Gute Idee, wenn die Betriebe davon wüssten. Die Grundsteuer wird schon wieder reformiert, dieses Mal in Baden-Württemberg. Und wie grün ist Markus Söder oder zumindest seine Politik? Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Schön, dass Sie zuhören. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Die Frage wird werdenden Eltern während der Schwangerschaft wohl mit am häufigsten gestellt. Was aber, wenn das Geschlecht des Babys nach der Geburt nicht eindeutig bestimmt werden kann? Die Eltern von intergeschlechtlichen Kindern stehen dann häufig vor der schwierigen Frage, ob sie ihr Neugeborenes operieren lassen wollen. So, dass die Geschlechtsmerkmale danach eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Seit Jahren stehen solche Operationen allerdings stark in der Kritik. Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der die Operationen stark einschränken will. Unsere Korrespondentin Katharina Hamberger hat sich die Debatte heute angehört. Frau Hamberger, was ist denn die grundsätzliche Kritik an diesen Operationen?
Ja, man muss sehen, diese Operationen werden seit den 50er Jahren in Deutschland durchgeführt. Also damals hat man gedacht, dass man Kindern damit hilft, wenn man sie eindeutig oder dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnen kann. Und das hat sich dann erst in den 90ern geändert. Der Grund ist, dass das ja eigentlich ein sehr schwerer Eingriff ist, der, wenn er nicht medizinisch notwendig ist, also eine rein kosmetische OP dann ist, auch schwerwiegende Folgen hat. Also die Operationen, die dazugehören, sind oft zahlreich. Die sind komplex. Die können auch später körperliche Probleme mit sich bringen. Auch psychische Folgen können auftreten, Traumata, die die Menschen davontragen. Und da das ja oft im Babyalter, im Kindesalter passiert, bestimmen die Menschen ja auch nicht selbst, ob sie das wollen, ob sie dann eben Junge sein wollen oder Mädchen sein wollen oder vielleicht tatsächlich intergeschlechtlich bleiben wollen und fühlen sich dann in ihrem Körper entsprechend nicht zu Hause. Also das greift insgesamt stark in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein. Die Kinder können das nicht selbst bestimmen, nicht selbstbestimmt wählen, ob sie das wirklich wollen. Die Eingriffe sind irreversibel, sehr häufig. Es gab Kritik von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen zum Beispiel. Und in Deutschland hat sich in den letzten Jahren aber wenig geändert. Also zwischen 2005 und 2016 gibt es Studien, sind immer noch rund 2000 Kinder pro Jahr unter 10 Jahren operiert worden. Und jetzt soll das eben geändert werden, weil die Kritik dann doch sehr stark ist.
Was sieht der Gesetzentwurf denn jetzt vor?
Also dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass in Zukunft Operationen, aber auch Behandlungen, also zum Beispiel die Verabreichung von Hormonen, die das Ziel haben, das Geschlecht in eine bestimmte Richtung anzugleichen und für die es sonst außer eben dieser Angleichung keinen Grund gibt, verboten sein sollen bei Kindern mit sogenannten Varianten der Geschlechtsentwicklung, also bei intergeschlechtlichen Kindern. Das heißt auch, dass die Eltern nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir wollen das für unser Kind, weil wir eben wollen, dass es eindeutig dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen ist.
Sie haben schon gesagt, die Bundesregierung will die Operationen also grundsätzlich verbieten. Dennoch gibt es aber ein Schlupfloch. Welches ist das?
Na, es soll Ausnahmen geben. Einmal eben solche, also diese Ausnahme sozusagen, wenn es tatsächlich einen Grund gibt, außer der Angleichung des Geschlechts, dann sollen die Eltern einwilligen können in eine solche Operation. Dann soll eine solche Operation möglich sein. Aber nur, wenn diese Operation nicht aufschiebbar ist. Also wenn sie wirklich dann im Kindesalter, im Babyalter durchgeführt werden muss. Wenn die Operation aufschiebbar ist, dann sollen die Kinder, wenn sie entscheiden können, dann auch selbst entscheiden. Also diese Hürde hat man nochmal eingebaut. Wenn aber tatsächlich diese Operation, wenn man sagt, das ist notwendig oder wenn die Verabreichung von Hormonen notwendig ist, weil das irgendwelche Funktionsstörungen nach sich ziehen könnte und das eben gleich gemacht werden muss, dann ist es so, dass die Eltern einwilligen und dann muss das Ganze aber noch mal einer interdisziplinären Kommission vorgelegt werden. Und da ist zum Beispiel dann noch mal so ein PsychologInnen drin sein. Da sollen auch Menschen mit einer sozialpädagogischen Ausbildung drin sein. Und wenn diese Kommission dann sagt, ja, das ist okay, das Kind kann operiert werden bzw. behandelt werden, dann muss das Ganze nochmal einem Familiengericht vorgelegt werden. Aber weil diese Kommission schon zugestimmt hat, geht man eigentlich davon aus, dass es dem Wohl des Kindes entspricht. Also hat man ein vereinfachtes Verfahren für das Familiengericht. Das muss nur noch eine schriftliche Genehmigung vorliegen und dann können die Kinder tatsächlich operiert oder behandelt werden. Und dann gibt es noch eine weitere Ausnahme, nämlich dann, wenn es wirklich um Lebensgefahr geht, also wenn eine Operation, eine Behandlung notwendig ist, weil es sonst das Leben eines Kindes bedroht, dann muss man nicht erst warten, bis das Familiengericht entscheidet.
Welche Kritik gibt es daran jetzt von der Opposition?
Also es gibt zum einen die Opposition von die Kritik von den Grünen, die sagen, dass es eben noch die Ausnahme gibt beziehungsweise den Ausweg gibt, dass Ärzte oder Ärztinnen sagen, na ja, bei dem Kind liegt keine Variante der Geschlechtsentwicklung vor und damit sozusagen über einen Umweg Operationen oder eben Behandlungen dann doch wieder möglich sind. Das kritisiert vor allem Sven Lehmann, ein grünen Politiker, der sich vor allem für LGBTIQ-Rechte einsetzt. Dann gibt es noch andere Oppositionspolitikerinnen wie Jens Brandenburg von der FDP, der wiederum fordert, dass es eine stärkere Ausbildung von zum Beispiel Familienrichter und Richterinnen geben muss, was eben intergeschlechtliche Kinder betrifft, weil in diesem Themenbereich viele nicht sehr ausgebildet sind, sich nicht gut auskennen und entsprechend diese aber dann Entscheidungen treffen müssen über solche schwerwiegenden Eingriffe. Und die sagen, da braucht es eine deutlich bessere Ausbildung, eine deutlich bessere Kenntnis bei Medizinerinnen und auch bei Richter und Richterinnen.
Ist das denn heute in der Debatte deutlich geworden, wie eindeutig das sozusagen festzustellen ist, ob solche Operationen medizinisch notwendig sind oder nicht?
Das ist tatsächlich in der Debatte so nicht herausgearbeitet worden. Ich denke, dass das sicher nochmal einer der Knackpunkte sein wird. Also wann sozusagen ist es wirklich eindeutig zielgerichtet, eine Änderung des Geschlechts bei einer solchen Operation, einer solchen Behandlung oder wann liegen eben noch andere Gründe vor? Also wann sozusagen können Ärzte und Ärztinnen sagen, da gibt es einen weiteren Grund? Also das denke ich sicher noch ein Punkt, über den auch im parlamentarischen Verfahren dann auch nochmal geredet werden muss und geredet wird, um da eine Differenzierung hinzukriegen.
Inwiefern steht denn jetzt dieser Gesetzentwurf eigentlich für mehr als diese Kinder, also für einen größeren gesellschaftlichen Umbruch, was die Rechte der LGBTIQ-Gemeinde angeht? Wir erinnern uns da an das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum dritten Geschlecht. War das gewissermaßen ein Grundstein und jetzt ist die logische Konsequenz, dass solche Operationen bei intergeschlechtlichen Kindern verboten werden sollen, weil man eben sagt, ja, es gibt eben mehr als zwei Geschlechter?
Also diese Forderung nach diesem Verbot, die gibt es ja tatsächlich schon länger. Auch die Kritik daran gibt es schon länger. Aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dürfte sicher auch mitunter nochmal ein Stein des Anstoßes gewesen sein, um sich dem Ganzen auch anzunehmen. Es gibt auch durchaus Veränderungen, wenn man mal in die verschiedenen Parteien hineinschaut, dass es eben eine deutlich stärkere Akzeptanz gibt, auch ein stärkeres Wissen darüber, dass es eben neben männlich, weiblich auch noch intergeschlechtliche Menschen gibt. Also wenn man das jetzt nur rein an den biologischen Merkmalen festmacht. Man hat das heute auch gemerkt, dieses ganze Vorhaben, der Gesetzentwurf, der war wenig umstritten, auch wenn es natürlich Kritik aus der Opposition gab. Das Ganze ist aber jetzt kein Wandel, wo man sagt, naja, das geht jetzt ganz schnell, sondern das geht langsam. Und das sieht man allein schon daran, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum dritten Geschlecht zu eben einer weiteren Option neben männlich und weiblich, dass das von der Bundesregierung nur so weit umgesetzt wurde, dass es wirklich nur der minimale Schritt gegangen worden ist. Also dass es eine weitere Möglichkeit gibt, jetzt im Personalausweis ein Geschlecht eintragen zu können. Und das gilt auch nur für intergeschlechtliche Personen, also für Menschen, die eben biologisch weder männlich noch weiblich sind. Das gilt aber nicht für Menschen, die sich als nicht binär begreifen, also die vielleicht Mann oder Frau, wenn man das biologisch festmachen will, sind, aber sagen, ich möchte mich keinem dieser Geschlechter zuordnen lassen. Die können das nach wie vor nicht in den Ausweis eintragen lassen. Also da hätte man das Bundesverfassungsgerichtsurteil ansehend eigentlich noch mal einen Schritt weitergehen können. Man hat das aber nicht gemacht. Auch hakt es nach wie vor beim der Reform des transsexuellen Gesetzes. Das ist eigentlich auch schon länger geplant, aber da geht es nicht voran. Und bei diesem Gesetz geht es darum, dass transsexuelle, transidente, transgeschlechtliche Personen nicht weiter einen langen, oft psychisch sehr belastenden Prozess durchlaufen müssen, um ihren Namen, ihr Geschlecht auch offiziell ändern zu können. Vor allem die Oppositionsparteien drängen darauf, dass es da jetzt schnell eine Veränderung gibt, dass es da Vereinfachungen für diese Menschen gibt. Aber da gibt es eben nach wie vor in der Union Vorbehalte, dass man zum Beispiel sagt, naja, die Leute sollen nicht ganz schnell ihr Geschlecht in die eine und dann wieder in die andere Richtung ändern können. Man denkt da vor allem auch an Jugendliche. Also da gibt es nach wie vor Vorbehalte und das ist sicher noch ein längerer gesellschaftlicher, aber auch politischer Transformationsprozess.
In dieser Legislatur wird das also nichts mehr.
Davon, ja, es steht auf dem Plan, es wird daran gearbeitet, aber ich bin nicht ganz sicher tatsächlich, ob das in dieser Legislatur noch gelingt. In der letzten ist es zum Beispiel nicht gelungen.
Danke, Katharina Hamberger. Bei den vielen verschiedenen Corona-Maßnahmen, die die Bundesregierung gerade auflegt, da kann man ja schon mal den Überblick verlieren. Auch die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz Ende November.
Man soll alles daran setzen, dass die AHA-Regeln eingehalten werden können, also Abstand, Maske und dann auch Abstand, Maske und...
Abstand, Maske... heißt es nicht, sondern Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmaske. Irgendwie doch ganz beruhigend, dass selbst Angela Merkel mal nach den richtigen Worten ringt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet machte es ihr diesen Sonntag bei Anne Will nach, als er nicht mehr so recht wusste, welche neuen Maßnahmen ab diesem Mittwoch gelten würden und welche schon vorher in Kraft waren. Ist ja auch alles ganz schön viel gerade. Wen wundert es da, dass auch viele Unternehmen nicht durchblicken, welche Corona-Hilfen sie beantragen können? Manche sind vielen gar unbekannt, beispielsweise die Ausbildungshilfen, die viele Betriebe in Anspruch nehmen können. Tonja Koch war zu Besuch in einem Pralinengeschäft, das die Hilfen doch gefunden hat.
Vergangenen Donnerstag in der Saarbrücker Innenstadt mit gebührendem Abstand, aber dennoch zahlreich, strömt Kundschaft in den Laden von Evelyn Laufersweiler. Die Chefin freut's.
Wir haben so treue Kunden.
Drinnen hinter einer langgezogenen Verkaufstheke arbeiten vier Angestellte. Sie schichten belgische Pralinen in goldene und rot glänzende Pappschachteln. Darunter ist auch Marc. Im August hat der 20-Jährige eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann begonnen. So ganz entspricht die filigrane Arbeit mit den zarten Schokoladenprodukten nicht seinen Vorstellungen. Aber immerhin, die Branche stimmt, sagt Marc.
Hundertprozentig wollte ich hier jetzt eigentlich nicht hin, das ist halt erst so gekommen. Also mein Wunsch war es eh im Einzelhandel und meine Mama hat hier ja auch gearbeitet und da hat die mich auch mal gefragt, ja die Chefin sucht noch, ob ich da mal ein bisschen reinschnuppern will.
Normalerweise stellt Evelyn Laufersweiler nur eine Auszubildende oder einen Auszubildenden ein. Dieses Mal hat sie jedoch aufgrund der besonderen Situation eine Ausnahme gemacht. Und nachdem der Betrieb im Frühjahr Corona-bedingt über Wochen hatte schließen müssen, sind ihr über die Hälfte ihrer Umsätze weggebrochen. Aber dafür, dass sie trotz schwieriger Ausgangslage ausgebildet hat, wurde sie belohnt und konnte auf Ausbildungsprämien des Bundes zurückgreifen. Voraussetzungen dafür waren Umsatzeinbrüche von durchschnittlich 60% im April und Mai. Und förderfähig war auch, dass der Betrieb mehr jungen Leuten eine Chance gegeben hat als üblich und Auszubildende nicht gekündigt, sondern im Betrieb gehalten hat.
Ich war angenehm überrascht. Also das geht mal im Internet auf die Seite von der Bundesagentur für Arbeit. Da habe ich dieses Formular gefunden, habe das auch entsprechend ausgefüllt, ans Arbeitsamt geschickt. Und da war eine sehr nette Sachbearbeiterin. Die hat mir dann eine E-Mail zurückgeschickt, dass zwei Formulare irgendwie fehlen. Diese Bescheinigung von der IHK. Uns hat noch ein Formular gefehlt. Die war sehr hilfsbereit, muss ich sagen.
Die Zuschüsse sind gestaffelt. Für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag werden, sofern der Lehrling die Probezeit erfolgreich abgeschlossen hat, 2.000 und für jeden zusätzlich abgeschlossenen Vertrag 3.000 Euro gezahlt. Mehr als eine Überbrückungshilfe sei es zwar nicht, aber sie habe sich darüber gefreut.
Die Prämie, das war für mich wirklich ein Sahnehäubchen jetzt. Es hat mich sehr gefreut, dass der Staat jetzt sowas gemacht hat. Das ist schon auch eine Anerkennung, würde ich mal sagen, ne? Für die Betriebe, die ausbilden.
Den Hinweis, dass es solche Fördermöglichkeiten gibt, bekam Frau Laufersweiler von ihrem Steuerberater. Ohne ihn wäre die Information wohl an ihr vorbeigegangen. Das deckt sich mit Ergebnissen einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach hatten nur wenige Unternehmen überhaupt Kenntnis von den Fördermöglichkeiten, was auch erklärt, warum die Bundesagentur für Arbeit bundesweit an nur etwa 20.000 Betriebe positive Bescheide verschickt hat. Ein zweiter Grund für die geringe Nachfrage sei die Stichtagsregel gewesen, sagt Stefan Emser bei der Handwerkskammer des Saarlandes zuständig für die Förderung der Ausbildung.
Das heißt, Betriebe, die jetzt rechtzeitig eingestellt haben, eigentlich benachteiligt worden sind.
Die Benachteiligung rührt daher, dass in den vergangenen Monaten nur solche Bewerber berücksichtigt wurden, die sich nach dem 1. August um einen Ausbildungsplatz bemüht hatten. In aller Regel aber sind die Ausbildungsverträge dann bereits geschlossen. Inzwischen hat die Bundesregierung reagiert und die Stichtagsregel rückwirkend aufgehoben. Das sei richtig, findet Stefan Emser. Die Kammern würden nun aktiv.
Wir werden versuchen, die Betriebe, die davon betroffen sind, noch im Nachhinein zu informieren, dass möglicherweise der eine oder andere noch da aufspringen kann.
Auch die Agentur für Arbeit stünde parat, um den Unternehmen, die ihre Ansprüche rückwirkend geltend machen können, unter die Arme zu greifen, sagt Walter Hüter von der Regionaldirektion für Arbeit in Saarbrücken.
Wir raten nur allen, sich in den Agenturen für Arbeit Kontakt aufzunehmen, sich zu melden, entsprechende Gespräche, die wir auch virtuell und digital führen können in der Zwischenzeit, in Anspruch zu nehmen, sich zu informieren und beraten zu lassen. Dasselbe gilt auch für Unternehmer, auch mit Blick auf die Fachkräfte, die wir in der Zukunft brauchen.
Einen ähnlichen Appell haben diese Woche auch Arbeitgeber und Gewerkschaften an die Betriebe gerichtet. Sie sollten trotz Pandemie vorausschauend agieren und für das kommende Jahr möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Denn trotz aller Angebote sei nicht zu verkennen, dass die Zahl neuer Ausbildungsverträge drastisch gesunken sei, rechnet Matthias Anbuhl vor. Er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für den Bereich Ausbildung.
Die Corona-Krise hat den Ausbildungsmarkt voll erwischt. Es gibt einen Rückgang der Ausbildungsverträge von 11%. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist mit 467.000 neuen Verträgen das erste Mal unter die 500.000er-Marke gesunken.
Aber diese Entwicklung ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen nicht einstellen, sagt der Vertreter der Arbeitsagentur Walter Hüter.
Es waren auch weniger junge Menschen da und haben nach Ausbildungsstellen nachgefragt.
Das sei auch ein Zeichen von Verunsicherung bei den Schulabgängern. Die klassische Berufsorientierung, also Praktika in den Betrieben, Informationsveranstaltungen und Beratung in den Schulen, habe vielerorts wegen Corona nicht stattgefunden, mit Folgen für dieses und das kommende Jahr, sagt Stefan Emser von der Handwerkskammer.
Die Berufsorientierung findet ja in der Regel für die 8. Klassen statt. Das heißt, das sind diejenigen, die nächstes Jahr in die Berufsausbildung gehen. Und wenn man davon ausgeht, dass viele Jugendliche diese Berufsorientierung jetzt nicht erleben konnten und diese Berufsorientierung auch oftmals dafür gesorgt hat, junge Leute für das Handwerk oder für duale Ausbildung zu interessieren, kann man befürchten, dass dann nächstes Jahr die Nachfrage nach dualer Ausbildung nicht besonders groß ist.
Der bereits in diesem Jahr spürbare Trend, dass sich viele Mädchen und Jungen für eine schulische Weiterbildung in sogenannten Ausbildungsvorbereitungsklassen entscheiden, weil sie nicht wissen, in welche berufliche Richtung es gehen soll, werde sich im kommenden Jahr wohl noch verstärken, so Emser. Dann werde sich auch erst zeigen, wie sehr der Ausbildungsmarkt von der Gesundheitskrise beeinflusst wird, sagt Matthias Anbuhl.
Ich denke, dass das Jahr 2021 noch mal viel schwieriger wird. Wir sehen jetzt schon, gerade bei Großbetrieben, die im letzten Jahr noch ausgebildet haben, eine sehr starke Zurückhaltung. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet auch einen Rückgang der angebotenen Ausbildungsplätze. Auch in großen Bereichen, auch dort, wo es bisher schon einen Strukturwandel gibt in der Automobilindustrie, sinken die Zahl der Ausbildungsangebote weiter, sodass man sagen kann, die Krise ist leider noch längst nicht vorbei auf dem Ausbildungsmarkt, sondern das Jahr 2021 wird sehr schwierig werden.
Tonja Koch war das mit ihrem Bericht über Corona-Hilfen für Ausbildungsbetriebe. Baden-Württemberg reformiert als erstes Bundesland die Grundsteuer. Die Steuer also, die für das Eigentum an einem Grundstück fällig wird. Nicht nur Eigentümer zahlen sie, auch auf Mieter kann die Steuer umgelegt werden. Sie zucken jetzt vielleicht bei den Worten Reform und Grundsteuer, denn in der Tat, da war was. Es ist nämlich erst ein Jahr her, dass der Bund die Grundsteuer grundlegend reformiert hat. Nötig geworden war das durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Grundsteuer in seiner damaligen Form 2018 gekippt hatte. Weil es aber die Gemeinden sind, die die Grundsteuer einnehmen, musste die Reform im vergangenen Jahr auch durch den Bundesrat. Bayern handelte den Ländern damals eine Hintertür aus, nämlich, dass die Länder vom Bundesmodell abweichen und eigene Grundsteuergesetze verabschieden dürfen. Genau das passiert jetzt. Katharina Thoms erklärt den baden-württembergischen Weg.
In Zukunft wird die Grundsteuer in Baden-Württemberg vor allem eine maßgebliche Grundlage haben, den Bodenrichtwert. Leicht herauszufinden über ein Portal im Internet für so gut wie jede Gegend. Der Bodenrichtwert sagt aus, wie viel ist der Grund und Boden wert, da wo ich wohne oder ein Grundstück besitze.
1950.
Sind es fast 2000 Euro pro Quadratmeter, wie zum Beispiel im einfacheren Stuttgarter Süden? Oder sogar 3500 Euro pro Quadratmeter, wie im vornehmeren Norden von Stuttgart? Baden-Württembergs grüne Finanzministerin Edith Sitzmann hat sich schon lange stark gemacht für den Bodenrichtwert als ausschlaggebenden Faktor bei der neuen Grundsteuer. Zuletzt noch einmal kurz vor der Entscheidung im Landtag.
Er ist mutig, er ist ökologisch, er ist innovativ, er ist transparent und er ist gerecht.
Baden-Württemberg hat im November als erstes Land das modifizierte Bodenwertmodell als eigene Landesgrundsteuer beschlossen.
Wir setzen auf Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit. Beides ist die Grundlage für dieses Gesetz.
In Zukunft, nämlich ab 2025, wird es also egal sein, ob ein Haus auf dem Grundstück steht oder nicht. Für die Berechnung der Grundsteuer ist dann nur noch wichtig der Bodenrichtwert und die Größe des Grundstücks. 5,6 Millionen Einheiten müssen deshalb im Bundesland in den kommenden Jahren neu berechnet werden. Für Mieterinnen und Mieter werde das Vorteile bringen, meint der Mieterbund Baden-Württemberg.
Die Bodenwertsteuer begünstigt das Wohnen im Mehrfamilienhaus. Wenn 10 Familien dort wohnen, dann verteilt sich die Steuer auf diese 10 Haushalte. Wenn nur eine Familie dort wohnt, zahlt eine Familie die gesamte Steuer. Dies bedeutet, dass es für den Bodenbesitzer einen Anreiz gibt, etwas dichter zu bauen,
sagt Rolf Gassmann vom Mieterbund. Auch Umweltverbände hatten sich in der Debatte stark gemacht für ein Bodenwertmodell, weil mit der neuen Grundsteuer das dichte Bauen belohnt werde. Ralf Gassmann.
Es gibt einen Anreiz zur Bebauung. Es ist nicht mehr interessant für den Bodeneigentümer, den Boden zu horten, weil er eben einen erheblichen Betrag an Grundsteuer dann bezahlen muss.
Gassmann hofft ebenfalls, wer Bauflächen hat, wird sie schneller bebauen, weil sich mit der neuen Steuer abwarten nicht mehr lohne.
Wir wissen ja, dass viele Grundstücke zurückgehalten werden, auch nicht einer Bebauung zugeführt werden, weil die Eigentümer auf Zunahme an Wert hoffen. Und dieses Spekulieren auf einen Wertzuwachs und dieses Abwarten wird mit der Bodenwertsteuer teuer werden, weil eben dieselbe Grundsteuer bezahlt werden muss, wie wenn das Grundstück bebaut ist.
Es gibt aber auch Bedenken. Vor allem der Bund der Steuerzahler fürchtet, die neue Berechnung wird Immobilienbesitzer zu viel kosten, weil gerade in den Städten der Boden teuer ist, die Richtwerte hoch. Zenon Bilanjuk vom Baden-Württembergischen Steuerzahlerbund.
Der eine kann sich das leisten, dieses Grundstück zu behalten und eine höhere Grundsteuer zu zahlen. Der andere aber muss sie dann verkaufen, um diese erhöhte Grundsteuer bezahlen zu können.
Erste Modellrechnungen zeigen, wie sehr die neue Grundsteuer nach oben gehen könnte.
Wir haben normale Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, die bis zum Sechsfachen belastet werden. Und in letzter Zeit gewinnen wir aber auch immer mehr Erkenntnisse, dass auch große Wohnblöcke, zum Beispiel in Stuttgart, wo der Bodenrichtwert hoch ist, die in den 50er Jahren auf sehr großen Flächen gebaut worden sind, auch die zusätzliche Belastung erfahren.
Finanzministerin Edith Sitzmann hält solche Berechnungen jetzt schon für übertrieben.
Rechenbeispiele mit einzelnen Einfamilienhäusern, die sind daher unseriös, weil sie ja in der Regel mit dem jetzigen Hebesatz berechnet worden sind, meine Damen und Herren.
Der Hebesatz, ein wichtiges Instrument, wenn die Grundsteuer berechnet wird. Ein Prozentsatz, den jede Stadt, jede Gemeinde für sich allein festlegt. Der Grundsteuerbetrag wird dabei multipliziert mit diesem Prozentsatz. In einer großen Stadt wie Karlsruhe sind es aktuell 490%. In der kleinen schwäbischen Stadt Bietigheim-Bissingen ist der Hebesatz am geringsten im Land, nur 290%. Die Hebesätze werden neu festgelegt für die neue Grundsteuer. Am Ende, sagt die Finanzministerin, sollen die Kommunen aber nicht mehr verdienen an der neuen Grundsteuer.
Das heißt, für Baden-Württemberg soll es bei 1,8 Milliarden bleiben. Einnahmen aus der Grundsteuer. Das Aufkommen einer Gemeinde an der Grundsteuer sollte nach der Reform nicht höher sein als vor der Reform.
Der Bund der Steuerzahler bezweifelt, ob sich die Kommunen daran halten. Städte- und Gemeindetag haben die Reform aber unterstützt. Klar ist, für einige Grundstückseigentümer wird es teurer werden. Und Zenon Bilanjuk vom Steuerzahlerbund sieht noch ein viel grundsätzlicheres Problem.
Es gibt einen verfassungsrechtlichen Grundsatz, der heißt, Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich besteuert werden. Und das ist hier nicht der Fall.
Bilanjuk bezieht sich auf ein Gutachten, das der Steuerzahlerbund in Auftrag gegeben hat. Es besagt, wenn die Häuser selbst gar nicht einberechnet werden in die Grundsteuer, dann sei das verfassungswidrig.
Sie haben ein älteres, kleines Häuschen aus den 50er Jahren und nebenan eine große, großzügige Villa. Beide liegen nebeneinander. Das heißt, der gleiche Bodenrichtwert gilt dort und die Grundstücke sind gleich. Und obwohl von der Wertigkeit beide Immobilien unterschiedlich sind, werden sie gleich besteuert.
Der Steuerzahlerbund überlegt, in Karlsruhe zu klagen. Das geht aber frühestens in 4 Jahren, wenn die ersten Grundstücke eingestuft werden.
Katharina Thoms berichtete über die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg, die wohl den Beginn einer ganzen Reihe von Länderreformen markiert. Unter anderem Bayern, Hamburg und Sachsen planen neue Gesetze. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist in Umfragen aktuell zweitbeliebtester Politiker im Land nach Kanzlerin Angela Merkel. Entweder der Bayer macht also gute Politik oder es sieht zumindest danach aus. Früher als die meisten anderen Bundesländer beschloss Bayern jedenfalls schon am 6. Dezember härtere Pandemiemaßnahmen. Dazu Söder.
Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln.
Wenn man genau hinguckte, merkte man allerdings, die Geschäfte in Bayern blieben offen, die Schulen auch. Ab Klasse 8 gab es in Bayern ab da zwar Hybridunterricht, aber besonders viel änderte sich ansonsten nicht. Einen richtigen Lockdown, einen also mit geschlossenen Geschäften, den gibt es auch in Bayern erst seit Mittwoch. Zurück blieb allerdings der Eindruck, dass Söder als Erster gehandelt hatte. Ein Image, das der bayerische Ministerpräsident auch beim Thema Umwelt- und Klimaschutz gerne haben würde. Im Sommer garantierte Söder, dass bald auf jedem Neubau in Bayern eine Solaranlage stehen würde. Was daraus geworden ist, das weiß Lorenz Storch.
Markus Söders Ankündigung im Juli kam überraschend und sie ließ viele Umweltschützer aufhorchen.
Wir wollen auf Gewerbeflächen, also auf Gewerbedächern, es im nächsten Jahr beginnen und auch für Neubauten eine Pflicht dann anregen, dass ab dem Jahr 2022 dann jeder eine Solaranlage auf dem Dach haben muss, der ein neues Haus baut. Die Größe ist noch offen, aber die grundsätzliche Bekenntnis zu erneuerbaren Energien ist wichtig.
Diese Photovoltaikpflicht für Neubauten ist eine prima Idee, findet die erneuerbare Energienbranche. Etwa Markus Käser vom Bündnis Bürger Energie Bayern.
Grundsätzlich eine längst überfällige Maßnahme, eine sehr sinnvolle Maßnahme, wenn sie dann auch kommt. Sie ist ja angekündigt für 2021. Also gehen wir davon aus, dass dann jetzt auch richtig Gas gegeben wird.
Allerdings sind auch 5 Monate nach Söders Ankündigung noch wichtige Fragen offen. Muss ein Unternehmen ab nächstem Jahr nur eine Mini-Anlage aufs Dach seines Neubaus schrauben? Quasi ein Feigenblatt? Oder soll sie so groß sein, wie es dem Eigenbedarf der Firma entspricht? Den Strom vom eigenen Dach selbst zu verbrauchen, lohnt sich in der Regel. Viele Firmen tun das deshalb schon freiwillig. Aldi Süd zum Beispiel hat Solarzellen auf seinen großen Logistikzentren und den meisten Märkten und verbraucht den Strom daraus zu 80% selbst. Ähnlich macht es die Firma Kramerbräu in Pfaffenhofen. Anders als der Name vermuten lässt, ein Verarbeiter von Ölsaaten. Hier haben sie schon eine Photovoltaikanlage auf dem Firmendach und planen gerade die zweite. Das lohnt sich auch, sagt Geschäftsführer Markus Pscheidl.
Das ist natürlich an der Stelle ein wesentlicher Vorteil, dass ich für die selbst erzeugten Strommengen, die ich auch selbst verwerte, ja in gewisser Weise einen Kostendeckel habe, weil ich tätige jetzt zu Beginn die Investition und kann natürlich rückwärts rechnen, was kostet mich in den nächsten 20 Jahren diese Strommenge.
Die Solarzellen auf dem Dach von Kramerbräu werden so dimensioniert, dass praktisch 100% des dort erzeugten Stroms im eigenen Unternehmen verbraucht werden. So zu arbeiten ist generell sinnvoll. Strom vom Dach ins Netz einzuspeisen lohnt sich dagegen kaum noch, weil die Vergütung dafür inzwischen niedrig ist. Für Industrie und Gewerbe wären also in vielen Fällen große Photovoltaikanlagen sinnvoll. Die kann man aber nicht von jetzt auf gleich installieren, gibt Andreas Henze vom Solarverband Bayern zu bedenken.
Naja, sie brauchen da schon Vorlauf. Also von der planungstechnischen Seite ist es ja so, dass sie die Statik richtig machen müssen. Sie müssen die Elektrik richtig haben. Sie brauchen einen Stromanschluss, der ausreichend ist. Das sind alles Dinge, die brauchen Vorlauf. Wenn das Dach groß wird, müssen sie sogar in die Ausschreibung rein. Also das hat einen Vorlauf auch durchaus von einem Jahr.
Selbst wenn die Photovoltaikpflicht erst zum Ende nächsten Jahres gelten soll, wird die Zeit daher langsam knapp, so der Solarverband. Aus der Staatsregierung heißt es, das Konzept für eine bayerische Photovoltaikpflicht müsse noch zwischen den Ministerien abgestimmt werden. Es gebe noch umfangreiche rechtliche Fragestellungen zu klären und eigentlich wolle man ja Baukosten senken. In Pfaffenhofen an der Ilm verstehen sie unterdessen nicht recht, was so schwierig sein soll an einer Photovoltaikpflicht. Die Stadt schreibt für ihre Neubaugebiete schon seit 1,5 Jahren Photovoltaik vor. Oder alternativ eine Dachbegrünung, per Bebauungsplan. Der Energiereferent des Pfaffenhofener Stadtrats, Andreas Herschmann, ist stolz darauf.
Pfaffenhofen freut sich natürlich, wenn wir da als Leuchtturm vorausgegangen sind und uns Bayern jetzt folgt auf diesem Weg. Wir haben es im März 2019 beschlossen und eigentlich dazu nur positive Rückmeldungen erhalten.
Manchmal muss man einfach auch mal Vorschriften machen, findet der Sozialdemokrat.
Wir haben in Pfaffenhofen schon lange eine Förderung dafür, bieten auch kostenlose Beratung. Und wir haben aber festgestellt, es wird nicht reichen. Am Ende des Tages ist Klimaschutz eine kommunale Aufgabe und der müssen wir uns stellen. Deshalb führt an so einer Pflicht nichts vorbei. Wir haben irgendwann auch den Anschlusszwang für den Kanalanschluss erlassen und so sehe ich das auch.
Die Photovoltaikpflicht in Pfaffenhofen betrifft in erster Linie neu gebaute Wohnhäuser. Bayernweit dagegen hat Ministerpräsident Söder angekündigt, dass die Photovoltaikpflicht als erstes für Gewerbeneubauten gelten soll. Und hier stößt der Plan auf Widerstand. Wirtschaftsverbände wollen die angekündigte Photovoltaikpflicht für Bayern am liebsten noch verhindern. Manfred Gössel vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag.
Eine Pflicht halten wir generell für kritisch. Eine Umsetzung schon in 2021 halten wir für gar nicht mehr machbar, weil die Gebäude schon geplant sind und schon im Bau sind.
Söders Zeitplan für die bayerische Photovoltaikpflicht war so gewählt, dass der Freistaat das grün regierte Nachbarland Baden-Württemberg übertreffen würde. Dort soll sie erst ein Jahr später gelten, ab 2022. Ob Bayern es am Ende tatsächlich schafft, schneller zu sein, muss sich nun noch erst erweisen.
Der Beitrag von Lorenz Storch über die bayerische Klimapolitik. Auch der Bundestag hat sich heute mit der Klimapolitik beschäftigt und eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verabschiedet. Am Montag soll das Urteil im Prozess zum Anschlag von Halle fallen. Der Angeklagte Stefan B. hatte im Oktober 2019 versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Nachdem er an der Tür scheiterte, erschoss Stefan B. eine Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Zwei weitere Menschen verletzte er. Das Attentat streamte er damals live im Netz. Heute ist klar, dass der Anschlag rassistisch und antisemitisch motiviert war. Dennoch sind weiterhin viele Fragen offen. Welche davon der Prozess klären konnte, das berichtet Niklas Ottersbach.
Eine Mahnwache vor dem Magdeburger Landgericht. Ein schwarzes Zelt, Transparente, auf denen keine Bühne dem Täter steht. Am vorletzten Verhandlungstag versammeln sich hier die meisten der rund 40 Nebenkläger. Viele in Schwarz gekleidet, auch Christina Feist ist wieder dabei. Die 30-Jährige hat an Yom Kippur 2019 in der Synagoge von Halle gebetet. Seit Juli dieses Jahres hat Christina Feist als Nebenklägerin fast jeden Prozesstag miterlebt und dabei regelmäßig in Abgründe geschaut.
Mir fehlt ein bisschen das Vokabular, um auszudrücken, wie unglaublich müde und erschöpft ich bin. Das war schon zu erwarten, 5 Monate sind eine lange Zeit. Dieser Prozess hat wahnsinnig lange gedauert, hat unglaublich an meiner Energie und an meinen Nerven gezehrt.
Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle, es ist der größte Strafprozess in der Geschichte von Sachsen-Anhalt. Über 80 Zeugen, Journalisten aus aller Welt, von der israelischen Tageszeitung Israel Hayom bis zur New York Times. Sie alle erleben einen Angeklagten, der von Beginn an die Bühne vor Gericht sucht. Er leugnet den Holocaust, kichert, als im Gerichtssaal sein Tätervideo abgespielt wird. Seine Eltern schweigen vor Gericht. Dafür sagt der Ex-Schwager des Angeklagten aus. Vor Gericht berichtet er über rassistische Vorfälle, und zwar schon lange vor dem Anschlag. Etwa als Stefan B. in einer Pizzeria zwei Menschen anschrie, sie sollten gefälligst Deutsch sprechen. Oder im Kreise der Familie sagte, die Juden seien an allem schuld, und keiner widersprach. Es ist einer der wenigen Blicke unter die Oberfläche des familiären Umfelds im Halle-Prozess. Und er bestätigt alle Befürchtungen von Nebenklägerin Christina Feist.
Es tut mir in der Seele weh, dass ich sagen kann, ich habe recht, wenn ich sage, dass Antisemitismus und rechte Ideologien in Deutschland tief verwurzelt sind. Und ich habe recht, wenn ich sage, dass die meisten Menschen in Deutschland das schlichtweg nicht anerkennen wollen und auch nicht wahrhaben wollen, weil sie sich nicht trauen, weil ihnen der Mut dazu fehlt. Und ich möchte nicht recht haben damit, ausnahmsweise mal, aber ich habe leider recht.
Dennoch ist Christina Feist froh, dass im Prozess vor allem die Betroffenen zu Wort gekommen sind. Das wird allein beim Blick auf die Plädoyers deutlich. Der Angeklagte hat 3 Minuten geredet, die Anwälte der 45 Nebenkläger 3 Tage. Christina Feist hat ihr Plädoyer sogar selbst gehalten. In dieser Hinsicht ein gelungener Prozess, sagt auch Nebenklageanwalt Erkan Görgülü. Er vertritt vor Gericht den Vater von Kevin S., dem 2. Mordopfer im kurdischen Imbiss. In Sachen Aufklärung sei allerdings viel zu wenig erreicht, sagt der Anwalt.
Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass wir zumindest in etwa herausfinden, ob es Mittäter oder Mitwisser gibt. Und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist uns nicht gelungen. Und wenn wir uns da jetzt hier auf die Schulter klopfen und sagen, boah, das war aber ein toller Prozess von uns. Nein, das ist es nicht. Wir wissen immer noch genauso wenig über die Tat selber wie vorher auch. Deswegen bin ich juristisch gesehen oder beruflich gesehen nicht zufrieden. Da mache ich auch keinen Hehl draus.
Die Bitcoin-Spende im Wert von etwa 1.000 Euro, die der Angeklagte vor der Tat von einem anonymen Spender aus dem Netz bekommen haben soll, nicht aufgeklärt. Mögliche Kontakte auf Online- oder Gaming-Plattformen ebenfalls nicht aufgeklärt. Bis zu 270 Ermittler vom Bundeskriminalamt waren bei der Aufarbeitung des Halle-Anschlags beteiligt. Zum Teil 24-jährige Berufsanfänger, die frisch aus der Ausbildung kamen. Diese jungen Ermittler sollten die Imageboards durchforsten, auf denen der Angeklagte unterwegs war. Imageboards, das sind Internetforen, auf denen Bilder und Texte anonym ausgetauscht werden. Immerhin, die ganz jungen, internetaffinen Ermittler hätten mehr Erkenntnisse zusammengetragen als so manch älterer, findet Nebenklageanwalt Erkan Görgülü.
Wir hatten hier eine Beamtin des BKA, die sollte sich mit dem Gaming-Verhalten des Angeklagten auseinandersetzen, die selber gar keine Gamerin war, die gar keine Spielerfahrung hatte. Das ist wie wenn einer, der noch nie am Herd gestanden hat, plötzlich ein super Gericht zaubern muss. Das kann nicht funktionieren. Und da muss das BKA und der Generalbundesanwalt daraus lernen für die Zukunft. Und die sollten jetzt schon bloß anfangen, Leute gezielt auf Internetkriminalität, insbesondere mit Imageboards und Darknet und dergleichen, auszubilden.
Hat das Bundeskriminalamt da Nachholbedarf? Auf Deutschlandfunk-Anfrage verweist das BKA auf eine neue Ermittlergruppe Internet, Aufgabengebiet politisch motivierte Kriminalität. Außerdem soll der Austausch mit der europäischen Polizeibehörde Europol verstärkt werden. Am Attentat von Halle ändert das nichts mehr. Nebenklägerin Christina Feist hofft nun, dass die Aufmerksamkeit für Antisemitismus in der Gesellschaft auch nach der Urteilsverkündung nicht wieder abflaut. Insgesamt muss sie diesen Terrorprozess erstmal sacken lassen. Christina Feist lebt inzwischen in Paris, promoviert in Philosophie und will auch erstmal nicht zurück nach Deutschland.
Ich freue mich darauf, eine Pause zu machen und für längere Zeit nicht mehr nach Magdeburg fahren zu müssen, mich ausruhen zu können und ein ganz normales, unaufregendes Leben führen zu können, wo ich mich meiner Promotion widme und sonst eigentlich nichts machen muss.
Der Bericht von Niklas Ottersbach. Das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.